D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Heute muss das Netz wirklich zeigen, was es drauf hat. Game of Thrones ist gestartet und Beyoncé hat ihre neue Musik rausgehauen. Was mache ich da heute Morgen, Pascal? Ich schaue natürlich in meinem Apple Music, ob ich das neue Album von Beyoncé finde.
Und? Hast du es gekriegt?
Natürlich nicht. Oh. Sag ich zu meiner Freundin Spotify, du hast doch Spotify, dann guck doch mal. Und sie? Auch nicht.
Ja?
Oh. Ist ja der Hammer, denn Beyoncé, die feine Dame, ist mit dem neuen Album nur beim Streamingdienst Tidal. Natürlich ärgern wir uns über diesen neuen Trend, also das neue Album nur exklusiv bei einem Musikstreamingdienst angeboten werden. So gegen 10 vor 7 sprechen wir darüber. Vorher über Nachtbürgermeister. Weißt du, was Nachtbürgermeister sind?
So fürs Nachtleben. Also kein Nacktbürgermeister.
Nein, Nachtbürgermeister. Gottes Willen. Also der Konflikt ist ja klar. In großen Städten gibt es die einen, die schlafen wollen und die anderen, die feiern wollen. Und die Nachtbürgermeister, die vermitteln da so ein bisschen. So wie ich es verstanden habe. Mhm. Ah, was das bringen soll, in 7,5 Minuten sprechen wir darüber. Die Redaktionskonferenz am Montag mit dem Studio Pascal Fischer und am Mikrofon ist Ralf Günther. Hallo.
D-Radio Wissen.
Nachtbürgermeister. Dass es die in manchen Städten gibt, das haben wir alle irgendwie schon mal gehört. Ist vielleicht aber auch so ein bisschen abgespeichert unter hahaha, nette PR-Aktion. Ja, ja, für Städte, die ein buntes Nachtleben haben, die brauchen das unbedingt, ne? Es geht aber echt um mehr. Unsere Reporterin Vera Pache war am Wochenende in Amsterdam beim ersten Night Mayor Summit. Vera, was war denn das für eine Konferenz?
Also, das war eine Konferenz, die war zwar tagsüber, aber hat in einem Club stattgefunden mit schummrigem Licht und zwei Bars. Und auf der Konferenz sind viele Leute zusammengekommen, also aus europäischen Städten, aber auch aus Australien, Brasilien, aus Japan waren welche da. Und die fühlen sich alle irgendwie verantwortlich für das Nachtleben ihrer Stadt. Und abgesehen von bereits existierenden Nachtbürgermeistern waren da zum Beispiel ein japanischer Rapper, aber auch Stadtplaner oder Streetworker, die sich eben mit Drogenpolitik beschäftigen.
So, und um was geht's da jetzt genau?
Also Städte wie Tokio, Toulouse, Sao Paulo, Amsterdam oder Berlin sind natürlich sehr unterschiedlich, aber es gibt eben auch eine entscheidende Gemeinsamkeit. Und zwar in allen Städten gibt es Menschen, die wollen schlafen und andere, die wollen einfach feiern. Und Gastgeber der Konferenz war Mirik Milan, der Nachtbürgermeister von Amsterdam. Der ist jetzt so Mitte 30 und macht dieses Amt, hat er schon seit 2012 und der hat mir das gesagt.
Cities are different, but what the people want is more or less the same. Late night culture or the night in general has an upside and a downside. And I think the upside is what I said, the benefits from a cultural and economic perspective. But the downside is noise, violence and heavy drinking.
Also Mirik sagt, die negativen Effekte des Nachtlebens sind überall die gleichen. Lärm, Gewalt, Menschen, die zu viel getrunken haben. Dazu gehört sicherlich auch noch das Müllproblem. Aber es gibt eben auch positive Effekte.
Da hat er die Wirtschaft angesprochen.
Genau. Also das Nachtleben ist in vielen Städten eben auch ein Wirtschaftsfaktor. Vor allem in so Feiermetropolen wie Amsterdam, Berlin, Zürich oder London. Da wird echt ganz schön viel Geld in die Kassen gespült durch das Nachtleben, durch die Clubs und vor allem eben auch durch Touristen, die dadurch angezogen werden, für die vielleicht genau das Nachtleben der Grund ist, eine Städtereise übers Wochenende zu buchen. Entschuldigung.
Was soll denn jetzt dieser Nachtbürgermeister dann genau machen?
Der Nachtbürgermeister in dem Sinne, wie Mirik Milan sich da versteht, hat eine Art Vermittlerrolle, also zwischen Politik und Clubs, eben Unternehmen, für die die Nacht Arbeit und Geld verdienen bedeutet, aber auch zwischen größeren Festivals und natürlich den Menschen, die feiern und Spaß haben wollen.
We always say, it's like, how can you make good legislation if you have no clue what's going on? So we try to speak with the municipality and with the mayor of Amsterdam and to explain to them how they can make good legislation.
Also sein Punkt ist, um Entscheidungen und Regeln fürs Nachtleben einer Stadt zu machen, muss man auch diejenigen fragen, die sich im Nachtleben auskennen und nicht nur die, die nachts schlafen und ihre Ruhe haben wollen. Also in vielen Städten wahrscheinlich die Mehrheit der Verwaltungs- und Entscheidungsträger. Hm. Und ein Aspekt ist eben auch, wenn Politiker besser darüber informiert sind, wieso das Nachtleben in der Stadt tickt, dann können sie natürlich idealerweise auch mit der Stadtplanung darauf eingehen. Zum Beispiel sagen, hier ist ein lebendiges Club- und Ausgehviertel, da bauen wir jetzt mal lieber vielleicht keinen neuen Wohnblock direkt daneben.
geht also darum, den Wert des Nachtlebens zu erkennen und dem Nachtleben ja auch eine Lobby in der Politik zu schaffen. Ich stelle mir vor, dass das gar nicht so einfach ist. Da geht es ja auch ein bisschen darum, dass Macht abgegeben wird, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und jetzt nehmen wir nochmal das Beispiel Amsterdam. Da scheint das aber irgendwie auf eine Art zu funktionieren. Also zum Beispiel ist auf der Konferenz auch der echte Amsterdamer Bürgermeister kurz vorbeigekommen und hat eine Lobesrede auf Mirik Milan gehalten. Und das war schon ein bisschen bemerkenswert, was der gesagt hat. Er hat zum Beispiel gesagt, er selber schläft nachts. Und was das Nachtleben angeht, da hat er keine Ahnung, da vertraut er voll auf Mirik.
Sag mal ein Beispiel, was Mirik Milan bisher so erreicht hat.
Also gerade haben die oder gerade hat die Stadt 24-Stunden-Lizenzen für bestimmte Bars und Clubs verteilt. Das heißt, die dürfen öffnen und schließen, wie sie wollen. Das gab es bisher in Amsterdam anscheinend noch nicht. Und der Kompromiss ist aber, dass sie eben alle außerhalb des dicht bewohnten Zentrums von Amsterdam sind. Und dann hat er auch schon mal bei einem Festival sich dafür eingesetzt, dass die Festivalbetreiber kostenloses Trinkwasser für die Besucher organisieren.
Macht Mirik Milan diesen Job hauptberuflich?
Nein, also dieser Nachtbürgermeister-Job, der ist ehrenamtlich, hauptberuflich ist der Mirik Eventmanager.
Okay. Vera Pache war bei einer Nachtbürgermeisterkonferenz in Amsterdam.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Nachtbürgermeister. Das ist keine neue hippe Burgerkette, die nur nachts auf hat. Das sind Leute, die vermitteln zwischen denen, die nachts arbeiten und denen, die nachts schlafen wollen und den Krach nicht ertragen, falls es überhaupt Krach gibt. Lutz Leixenring vom Club Commission in Berlin setzt sich ein für die Clubs und Bars in der Stadt. Die Club Commission ist quasi eine Lobbygruppe, wenn ich es mal so nennen darf. Lutz war auch bei diesem Treffen der Nachtbürgermeister in Amsterdam mit dabei. Ihr habt da einen Vortrag gehalten, habt erklärt, wie wichtig die Clubs für den Tourismus zum Beispiel sind. Und Lutz, ihr seid ja jetzt quasi schon sowas wie Nachtbürgermeister in Berlin. Braucht Berlin da zusätzlich noch eine, ich sag mal, Beamtenstelle, die euren Job macht?
Ja, also wir sind insofern, glaube ich, in Berlin haben wir dann eine andere Herangehensweise, weil wir schon vor 15 Jahren die Clubkommission gegründet haben. Mhm. Da hatte man in anderen Städten noch nicht das Thema Nachtleben so auf dem Schirm. Und das heißt, für uns ist jetzt der Nachtbürgermeister nicht die ideale Lösung für, wie man in der Stadt sich als Nachtleben organisiert, sondern wir versuchen das bottom-up, wie man so schön sagt. Also erstmal die Akteure selbst zu vernetzen innerhalb eines offenen Netzwerks und dann eben herauszufinden, was sind eure Sorgen, Probleme, Herausforderungen und die dann an die Politik zu adressieren. Und in Berlin haben wir eine Musikbeauftragte, die unsere Ansprechpartnerin ist für solche Themen.
Und das reicht? Was meinst du, was passieren würde, wenn ihr einen Nachtbürgermeister hättet?
Der Nachtbürgermeister ist im schlimmsten Fall auch eine Art Nadelöhr, durch das man gehen muss. Also wenn er gut ist, dann hat man bestimmt auch alle Möglichkeiten, wie zum Beispiel dieser Mirik Milan, der diese Nachtbürgermeister in Amsterdam ausfüllt, macht es mit Sicherheit sehr gut. Mhm. Sein Vorgänger war allerdings eher glücklos und ist gar nicht wirklich vorangekommen. Das heißt, die Probleme, die man hat, an einer Person abzuladen, ich glaube, da wäre Berlin auch eine Spur zu groß.
Dann gehen wir mal in eure Arbeit. Am Wochenende habt ihr betont, dass bestimmte Gegenden in Berlin ausverkauft werden könnten, somit Clubs vertrieben werden könnten. Inwiefern setzt ihr euch da ein?
Naja, wir sind ja an vielen Stadtentwicklungsthemen dran. Wir sind auch in vielen Ausschüssen, zum Beispiel auch als Mitglieder in Ausschüssen der IHK, in der Vollversammlung der IHK vertreten. Also dort, wo Entscheidungen getroffen werden, sind wir sozusagen auch ein Sprachrohr, versuchen die Sorgen, Nöte und die Themen von Musikspielstätten in Berlin mit zu kommunizieren, weil lange Jahre war es natürlich so, dass dieses Thema Zwischennutzung, also die übergangsweise Nutzung von Flächen und von Gebäuden, so eine nette Sache war. Mittlerweile ist aber die Nachfrage nach Grundstücken und nach Gebäuden so groß, auch international, was in Berlin passiert, dass wir jetzt wirklich sozusagen Druck auf den Kessel haben. Hm. Und jetzt müssen andere Lösungen gefunden werden.
Hast du ein Beispiel für Clubs, die vertrieben wurden oder Kiezumformungen? in Berlin?
Ja, klar, also im Prenzlauer Berg sind ja bekannterweise, ging ja auch quer durch die Gazetten, dass der Knarrclub zumachen musste nach knapp 60 Jahren, weil ein Wohnhaus nebendran gebaut wurde. Das Icon musste schließen, umgezogen. Der Club der Republik in Mitte, den Schokoladen, wo dann mit sehr viel politischem Aufwand dann auch ein Investor gefunden wurde, das Haus gekauft hat und dann weiter vermietet hat zu einem günstigen Mietzins an diese Kultureinrichtung. Und auch an der Spree, an der obere Stadtspree, hatten wir den Fall des Jams, auch eine fast soziokulturelle Einrichtung, der wegziehen musste, weil der Inhaber des Grundstücks innerhalb von einem Monat gekündigt hatte. Auch für den haben wir dann ein Grundstück mit Hilfe der Politik gefunden, und zwar auf einem Grundstück des Liegenschaftsfonds.
Wie finanziert ihr euch mit der Clubkommission?
Die Clubkommission ist zum größten Teil finanziert durch Mitglieder. Wir haben 170 Mitglieder, das sind Clubs und Veranstalter und kleine Kollektive, Musikkollektive. Und die zahlen, je nachdem wie groß sie sind, einen Mitgliedsbeitrag jeden Monat. Und dann machen wir auch sehr viele kleinere, langfristige, kurzfristige Projekte, zum Beispiel für das Music Board oder auch für den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Zum Beispiel hatten wir vor ein paar Monaten auch eine Aktion mit dem Bezirk durchgeführt, als wir Pantomimen in die Epizentren des Nachtlebens geschickt haben, weil wir gesagt haben, wir müssen mal auf dieses Thema Lärm und Müll, das durch Tourismus aufkommt, Lösungen schaffen und wollten darauf aufmerksam machen in erster Linie. Und das eben nicht mit Polizeipräsenz, sondern mit einer künstlerischen Darbietung, und hatten eben Pantomime auf die Straßen geschickt. Und da arbeiten wir jetzt auch konkret an Lösungen mit Einzelnachbarn, vom Aufstellen von Mülleimern bis hin, dass wir eben mit unseren jeweiligen Betrieben auch auf die Gäste aufmerksam machen. Das ist alles eine ziemliche Kleinarbeit, aber man muss natürlich dazu arbeiten, weil es gibt nicht den Schuldigen und die Lösung, sondern eigentlich nur einen Zusammenschluss von vielen, vielen Beteiligten, um an den Problemen zu arbeiten.
Lutz Leixenring von der Clubkommission in Berlin.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Bienen im Bundestag. Die fliegen da nicht drinnen zwischen Ronald Pofalla, Cem Özdemir und Frank-Walter Steinmeier herum, sondern ja draußen. Der Bundestag hat jetzt ein stattliches Bienenvolk. Pascal Fischer aus dem D-Radio-Wissen-Team auf dem Reichstag. Da steht ja ganz groß in großen Lettern dem deutschen Volke. Das Gebäude dient aber jetzt scheinbar auch dem Bienenvolke. Wie viele Einwohner hat dieses Volk?
Na, um so 50.000 Bienen, was so ein Stock so hat. Ja. Ab heute offiziell in diesem Stock, der steht im Hof des Paul-Löbe-Hauses, gleich neben dem Reichstag. Reichstagsgebäude ist das. Und das alles ist eine Idee von Grünen und SPD-Abgeordneten. Die wollen halt klar machen, hey, Bienen bestäuben Pflanzen, die sind wiederum wichtig für unsere Ernte. Aber die Bienen haben es schwer. Ne? Pestizide und Monokulturen in der Landwirtschaft. Deshalb gibt es den besseren Honig meist sowieso in der Stadt und eben auch aus dem Regierungsviertel bald im Sommer. Vielleicht, das hofft zumindest Grünpolitikerin Bärbel Höhn. Die hat das heute alles präsentiert und ist übrigens selbst Imkertochter.
Im Herzen unserer Demokratie, also eine kleine Mini-Monarchie mit Königin und natürlich mit ihrem Volk, dulden das die Abgeordneten?
Ja, einige hatten wohl Bedenken, auch Bundestagspräsident Norbert Lammert. Es gab nämlich mal zu viele Wespenstiche. Heißt das jetzt sippenhaft für alle Insekten? Nö. Letzten Sommer hat man angefangen, so testweise, erstmal mit 2000 Bienen. Und es gab keine Attacken, höchstens auf Honigbrote, die da irgendwo auf Fensterbänken lagen. Das hat Bärbel Höhn heute erzählt bei der Präsentation. Und übrigens ist die Königin des Bienenvolks noch ohne Namen. Oh. Wer also eine Idee hat für die Monarchin, abseits jetzt von Angela, bitte.
Haben wir irgendwelche Vorschläge? Könnten wir ja einreichen per Mail, oder?
Ja, einfach mal an den Bundestag mailen, so
Königin, top secret. Königin Maya die Erste wäre auch, nee. Ja. Beyoncé die Zweite, es gab ja keine Erste, ich weiß es nicht. Dankeschön, Pascal. Also es gibt einen Bienenstock im Bundestag.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Ja, ist ja gut. Ja, wir spielen ja gleich Beyoncé aus dem neuen Album. Hier ist D-Radio Wissen, 7:12 ist es. US-Superstar Beyoncé hat mal pünktlich zu ihrer Welttournee ein neues Album rausgebracht. Lemonade heißt es. Zuvor gab es schon einen Film dazu bei HBO und natürlich den Auftritt beim Super Bowl mit der ersten Single Formation. Das Album selbst aber, das gibt es seit heute nur exklusiv beim Streamingdienst Tidal. Der gehört ja unter anderem ihr und ihrem Ehemann Jay-Z. Bleibt also alles in der Familie. Beyoncé ist aber nicht die Erste, die sowas macht. Was für uns bedeutet, wenn wir von allen Künstlern wirklich immer direkt das allerneueste Material haben wollen, dann reicht eben nicht nur ein Streaming-Dienstanbieter, den man abonniert. Die Radiowissen-Reporter Sebastian Witte, wer hat denn noch exklusive Deals mit den Plattformen?
Allen voran Taylor Swift. Ja. Die hatte sich ja erstmal aufgeregt, dass zum Beispiel Spotify den Künstlern zu wenig zahlt. Sie hat dem Dienst dann ja auch den Rücken gekehrt und ist zu Apple gegangen. Dr. Dre hat sein letztes Album exklusiv bei Apple Music veröffentlicht und hatte 2014 ja auch seine ganzen Firmen, also Beats Music, Beats Electronics an Apple verkauft. Das neue Drake-Album wird es diesen Freitag auch erstmal exklusiv bei Apple Music geben. Und der letzte Woche verstorbene Prince hatte ja 2015 einen Song exklusiv bei Spotify veröffentlicht, nachdem er seine ganzen Alben erstmal bei den Streamingdiensten gelöscht hatte und nur bei Tidal und Deezer waren sie dann noch drin. Und naja, also Kanye West hatte ja zumindest behauptet, dass sein Album Life of Pablo nur bei Tidal drin wäre, stimmte dann aber gar nicht.
Im Fall von Beyoncé stimmt es aber jetzt schon, ne? Wie reagieren die Fans momentan drauf?
Ja, die ärgern sich auf jeden Fall. Also in den sozialen Netzwerken gibt es viele Beschwerden. We want the new Beyoncé Album on Spotify, please, schreibt ein Fan auf ihrer Facebook-Seite. Ist ja auch verständlich. Der Dienst kostet im Monat eben fast 10 Euro. Das ist nicht ganz billig. Und wenn man vielleicht schon für einen anderen Dienst zahlt, ist das natürlich auch ein bisschen doof. Die Frage ist, ob das Album jetzt wirklich nur bei Tidal drin bleiben wird. Rihanna zum Beispiel hatte letztes Album Anti ja auch erstmal exklusiv bei Tidal veröffentlicht. Und jetzt steht das Ding auch ganz normal bei Spotify und Co. eben drin.
Was sollen denn diese exklusiven Deals zwischen Künstlern und Streamingdiensten? Also ich gehe davon aus, irgendwie ich habe Apple Music, du hast Spotify, dann hat wieder jemand Tidal und ich abonniere aber jetzt nicht für einen Monat Tidal, damit ich Beyoncé hören kann, oder?
Wenn du willst, wenn du musst, auf jeden Fall machst du das halt. Ne? Das ist eine Riesenwerbung für den jeweiligen Dienst. Nehmen wir mal Apple oder eben Apple Music in dem Fall. Für die ist es extrem wichtig, dass die Hörer mit Bezahlabos an ihre Streaming-Angebote eben binden, denn die Verkaufszahlen für Musik-Downloads, die gehen ja auch langsam zurück. Für Musiker ist es gut, weil Apple eben eine viel größere Reichweite und ein dickeres Konto hat als jedes Label. Darum gab es zum Beispiel wahrscheinlich auch die Zusammenarbeit mit U2. Im Fall von Tidal bedeutet Streaming auch Unabhängigkeit. Also Jay-Z und seine ganzen Tidal-Mitbegründer können ja selbst quasi über die Konditionen bestimmen, für die sie ihre Musik ins Internet stellen.
Um was für Summen geht's da?
Das ist natürlich alles geheim. Also Taylor Swift macht mittlerweile Werbung für Apple, hat ihre Live-Show zum Album 1989 da exklusiv angeboten. Das war sicher nicht billig. Sie hatte das Unternehmen ja, wie gesagt, letztes Jahr auch noch kritisiert. Es gibt Theorien im Internet, dass zum Beispiel Apple einfach jeden Monat exklusiv die 5 wichtigsten Alben sich sichern könnte und dafür pro Album 20 Millionen Dollar ans entsprechende Label eben zahlt. Apple hatte ja zum Beispiel U2 von ihrem Label freigekauft, damit sie das letzte Album bei iTunes verschenken können. Also alles in allem gesagt, der Konkurrenzkampf zwischen den Streaming-Diensten um exklusive Inhalte, wie jetzt das Beyoncé-Album, tobt unerbittlich.
Tidal gegen Spotify, gegen Apple Music, gegen Deezer und jeder will einen oder mehrere Stars am liebsten für sich allein haben. Aktuelles Beispiel Beyoncé und ihr neues Album Lemonade, gerade ganz frisch rausgekommen, eben nur bei Tidal.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
North Carolina. Toilette. HB2. Und Transgender. Mit den 4 Stichworten sind die meisten schon mitten in der Debatte rund um Gender und Toiletten. Pat McCrory und die Republikanische Partei des Bundesstaates North Carolina möchte gerne Transgender-Leuten vorschreiben, auf welches Klo sie gehen sollen. Das Gesetz HB2 soll das regeln. Das ärgert viele. Pearl Jam hat ein geplantes Konzert dort abgesagt und viele Konzerne canceln Dienstreisen in den Bundesstaat. Ein großer Shitstorm, also auch außerhalb des Netzes. Aber wie sieht das eigentlich bei uns aus? Wie finden wir das mit den getrennten Toiletten? Unser Tagesreporter Stefan Beuting ist in die Unimensa gefahren, wollte erstmal möglichst nah dran an das Problem. Also ganz nah dran.
Entschuldigung, hast du schon mal ein Interview beim Pinkeln gegeben?
Nee, möchte ich auch nicht.
Ich habe auch noch nie eins beim Pinkeln geführt, deswegen dachte ich, wir kommen hier vielleicht zusammen. Aber okay, verstehe, respektiere ich.
übers Klo reden auf dem Klo. Schöne Idee, funktioniert aber nicht. Übers Klo reden, das machen wir eigentlich nicht so gerne. Schon gar nicht, wenn es ins Detail geht. Zumindest vor der Tür klappt es dann aber besser.
Du warst gerade auf einer geschlechtergetrennten Toilette.
Ja.
Ist das eigentlich alles so in Ordnung für dich?
Auf jeden Fall.
Ja?
Ja.
Unimensa, Mittagszeit. Gegessen wird zusammen. Doch dann trennen sich die Wege.
Ich kenn's nicht anders.
In Ordnung.
Also ich find's in Ordnung, aber sagen wir mal so, es würde mich auch nicht stören, wenn es anders wäre.
Während die Zahl der möglichen sozialen Geschlechterzuschreibungen stetig steigt, diskriminiert das öffentliche Klo streng weiter nach Mann und Frau.
Ich finde, das sollte man schon so beibehalten, sonst müsste man ja auch über Umkleiden, über alles mögliche andere auch nachdenken.
Also ich bin eigentlich dafür, dass die traditionelle Lösung beibehalten wird, weil ich als Mann stark davon profitiere, dass Frauen deutlich häufiger aufs Klo gehen und deswegen ich auf meiner Toilette weniger warten muss als die Frauen. Ne?
Es kommt drauf an, wie du fragst. Habt ihr ein Problem mit dieser Trennung? Dann ist die Antwort nein. Fragst du aber nach dem Gesetz in North Carolina, was diese Trennung quasi zum Dogma erhebt und Transgender-Leute diskriminiert, dann weckt das den Geist der Revolution. Dann geht es um Gemeinschaftsklos, liberalen Umgang und da dürfen alle zu allen. WC-Anarchie.
Genau, ich wäre bei der Anarchie. Ich war, um echt zu sein, tatsächlich auch schon mal auf einem Herrenklo, wenn bei der Damentoilette 20 Meter Schlange waren.
Schon, also in der Disco oder so, wenn die Schlange bei den Frauen zu lang ist, dann ist es eigentlich auch egal.
Also jeder kann aufs Klo gehen, wo er will.
Na was denn nun? Gehört das zweifach geschlechtergetrennte Klo jetzt weg oder hat es Zukunft? Tricky. Am besten noch jemanden fragen, der wirklich Ahnung hat.
Ich beschäftige mich ja schon ein Weilchen mit dem Thema.
Das ist Bettina Möhring. Sie ist Vizepräsidentin der Muthesius Kunsthochschule in Kiel und hat vor einigen Jahren zum Thema Klo promoviert. Ich erfahre, dass die öffentliche Toilette eine junge Erfindung ist. Dass es erst nur Männertoiletten gab, weil Frauen sich gar nicht in der Öffentlichkeit aufhalten sollten. Bettina Möhring glaubt, wir sind noch nicht so weit. Wir brauchen die Trennung. Und für alle anderen müssten einfach andere Piktogramme her.
Man könnte ja auch andere Zeichen geben. Also zum Beispiel alle die gerne in diese Toilette, in die Männertoilette gehen, sozusagen sich als Mann fühlen und sich auch so bewegen wollen, sich so geben wollen, dass die eben auch in die Männertoilette gehen könnten, auch wenn sie jetzt erstmal nicht klar erkennbar werden.
Eine Möglichkeit, die Frau mit dem einseitigen Rock, also eine Mischung aus den beiden Geschlechterpiktogrammen oder ein Mischpiktogramm aus den Zeichen für männlich, weiblich plus einer Kombination der beiden.
Könnte ich mir vorstellen, dass das einfach viele noch nicht verstanden haben. Ist noch nicht genug in den Köpfen angekommen.
Und beim Gesetzgeber auch nicht. Rein rechtlich sind Arbeitgeber weiterhin dazu verpflichtet, für beide Geschlechter getrennte Klos vorzuhalten. In der Versammlungsstättenverordnung heißt es, Zitat, Versammlungsstätten müssen getrennte Toilettenräume für Damen und Herren haben.
Ich finde es unnötig.
Tja, wird sich aber wohl trotzdem so halten, die Mann-Frau-Klo-Trennung. Das glaubt auch Bettina Möhring. Auch wenn die Piratenpartei erste Unisex-Toiletten in öffentlichen Gebäuden in Friedrichshain-Kreuzberg durchgesetzt hat, für die große Masse gibt es wahrscheinlich nur eine Lösung.
Es muss da keine großen Änderungen bei den Toiletten geben, ne? Sondern eher im Umgang damit.
Trennen, ja, aber ohne Dogma.
Ja, ich hätte kein Problem, wenn ich einen Mann in weibliche Toilette sehen würde. Das ist ja für mich okay.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Game of Thrones. Heute der Start der 6. Staffel, Folge 51. Die Fans rasten aus und passen dazu im Netz. Kochtipps, was man zur Serie essen sollte. Also irgendwas Passendes. Pascal, es gibt crazy Tipps im Netz. Welche?
Total. Geschmorte Lammkeule mit püriertem Wurzelgemüse. Grund, das hält Krieger aus den nördlichen Gefilden warm, gerade die Familie Stark. Wenn du die magst, dann ist das für dich das Kraftfutter der Wahl beim Gucken. Finde zumindest die Lifestyle-Seite thekitchen.com. Die hat nämlich Gerichte für jede Familie in Game of Thrones ausgesucht. Die Kriterien für alles, ja, das soll irgendwie passen bei Szenen mit Geschnetzel oder Gelüsten. Also nicht zu gesund sein, viel Fleisch soll vorkommen oder die Dinge einfach in Angriff nehmen können.
Was empfehlen die noch so?
Steak mit Bourbonenbutter und Schokoladenkuchen hinterher, halt viel Protein und Dekadenz für das Drachengeschlecht Targaryen. Zum Teil gibt es aber auch leichte pflanzliche Kost, ne, wenn man kämpfen muss. Oder Fischsuppe für die Greyjoys. Fisch riecht mir so ein bisschen nach tabulosen Szenen. Naja,
Du hast den Schokoladenkuchen als Nachtisch angesprochen, ansonsten hört sich das alles nach Hauptgerichten an, nichts anderes?
Ja doch, für die Lannisters gibt es nur Rotwein, die alten Säufer. Und die White Walkers, die wollen ja die Welt beherrschen, die brauchen aber kein echtes Essen zum Überleben, die sind selbst so kalt und stark. Das kann nur eins bedeuten, Bananeneis, yeah. Redthekitchen.com zumindest.
Heißes Fleisch bis eiskaltes Eis, alles dabei, um beim Blut- und Sex-Overkill was Ordentliches zu essen zu haben. Wenn man dann vor der Glotze sitzt und Game of Thrones guckt.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Die Welt braucht ein starkes und vereintes Europa, hat US-Präsident Barack Obama heute in Hannover gesagt. Und noch mehr wollte er loswerden.
That's who you are. United, together, you are Europe.
Das seid ihr, vereint zusammen. Ihr seid ihr, vereint in Vielfalt. Die USA stehen Schulter an Schulter mit euch, jetzt und immer. Denn vereinigtes Europa, einst ein Traum von wenigen, bleibt die Hoffnung von vielen, von uns allen.
The hope of the many and a necessity for us all. Thank you very much. Thank you.
Vor dieser Rede noch ein Messerundgang und danach ja dieses Treffen mit unserer Angela Merkel, dem britischen Premierminister David Cameron, Frankreichs Staatschef François Hollande und dem italienischen Regierungschef Matteo Renzi. Die Radio Wissen Reporter Sebastian Schöbel in Hannover. Was ist denn bei diesem Treffen rausgekommen?
Also ganz konkret nichts. Frau Merkel war vor wenigen Minuten, ist sie hier vor die Presse getreten und hat nochmal ein kleines Fazit gezogen und hat dabei gesagt, dass konkrete Entscheidungen zu den großen Themen wie zum Beispiel Libyen oder Syrien nicht gefallen sind. Es war wohl auch Gesprächsthema, ob vielleicht die Amerikaner die Mittelmeermission der Europäer vor Libyen unterstützen könnten. Da hat Frau Merkel dankend abgelehnt, weil da gibt es schon eine EU-Mission, die heißt Sophia und die funktioniere ganz gut. Die Amerikaner haben auch angeboten, dass sie bei der NATO-Mission in der Ägäis, die dort ebenfalls das Seegebiet eben zwischen der Türkei und Griechenland überwacht, dass sie auch da helfen. Und zuvor hatte ja Obama bereits angekündigt, dass die Amerikaner mehr Soldaten nach Syrien schicken, als Ausbilder und als Berater dort für die Rebellen, die gegen den IS und gegen das Assad-Regime kämpfen. Da gab es auch die sanfte Anfrage der Amerikaner, ob nicht vielleicht auch die Europäer ihr militärisches Engagement erhöhen. Aber da gab es dann keine konkreten Entscheidungen zu. Man wolle auf eine politische Lösung dieses Konfliktes hinarbeiten. Also alles steht hier unter dem Aspekt der großen Europarede von Barack Obama. Zu allen anderen Themen gab es nur einen Meinungsaustausch.
Und eben bei dieser Rede in der Messe, da hat Obama heute über Europa gesagt, dass der Kontinent in den vergangenen Jahrzehnten erhebliche Fortschritte erzielt habe. Das klingt für mich so ein bisschen nach, der kleine Kevin hat ganz tolle Fortschritte gemacht und wird vom großen Erziehungsberechtigten gelobt. Wie sieht denn Obama momentan Europa?
Also ganz so herablassend hat er es da nicht formuliert, sondern im Gegenteil. Er hat eine sehr, sehr leidenschaftliche pro-europäische Rede gehalten und hat die Europäer eher daran erinnert, dass das, was sie in den letzten Jahrzehnten erreicht haben, nämlich vor allem den Aufbau der Europäischen Union, dass sie den jetzt nicht in Frage stellen sollten, weil eben im Augenblick an allen Ecken Krise zu herrschen scheint. Und er hat das sehr leidenschaftlich und sehr nachdrücklich getan. Er hat gesagt, erinnert euch daran, ihr seid die Europäer von der Gewerkschaftsbewegung Solidarność aus Polen. Ihr seid die Europäer, deren Vorfahren und teilweise noch Leute, die heute noch leben, die Grenzen und die Mauern von damals eingerissen haben. Ihr seid im Prinzip das europäische Volk, das nicht nur die EU geschaffen hat, sondern eben eine unglaublich lange Zeit des Friedens und des wirtschaftlichen Wohlstands für viele Menschen erreicht habt. Und da solltet ihr jetzt nicht das Ganze hinterfragen, nur weil im Augenblick eben die Situation schwierig ist. Und er hat es so leidenschaftlich getan, dass, glaube ich, diese Rede durchaus als eine historische Europarede Obamas in die Geschichtsbücher eingehen wird.
Hat er denn auch Vorschläge gehabt, was Europa seiner Meinung nach besser noch machen könnte?
Ja, vor allem zusammenstehen, sich nicht auseinander dividieren lassen, sondern gemeinsam die Probleme eben anpacken, nicht, ich sag mal, das Heil in einfachen Antworten suchen und sich dann im Prinzip, ja, ohne dass er das jetzt direkt gesagt hat, aber sich im Prinzip den Populisten quasi zuordnen oder denen anheimfallen und deren Lösungen aufnehmen, nur weil es eben leicht und vielleicht auch verlockend klingt, sondern eben auch mal die schweren Entscheidungen fallen, zum Beispiel in der Flüchtlingskrise. Und da hat er ganz explizit Angela Merkel gelobt, die aus seiner Sicht, wie er sagte, auf der richtigen Seite der Geschichte steht, bei der Flüchtlingsfrage. Also im Prinzip seine Botschaft, öffnet eure Arme für Flüchtlinge, öffnet eure Türen, denn diese Leute fliehen vor einer Situation, die eure Vorfahren auch noch gekannt haben, nämlich Krieg und Zerstörung.
Am Samstag gab es die große Demo gegen TTIP. Wie wichtig ist Obama momentan oder in den USA generell ein vereintes Europa, um Wirtschaftsinteressen durchzusetzen? Hat er dazu heute irgendwas gesagt?
Ja, natürlich. Er hat ganz konkret gesagt, dass man in einer globalisierten Welt eben besser zusammensteht, als gegeneinander Wettbewerb zu führen. Das war eine ganz klare Botschaft in Richtung TTIP-Verhandlungen. Er hat auch deutlich gemacht, dass er sich wünscht, dass das bis Ende des Jahres zumindest ausverhandelt ist. Die Ratifizierung wird er nicht mehr als Präsident erleben. Dahinter stehen aus seiner Sicht natürlich nicht nur die wirtschaftlichen Interessen, sondern ganz insgesamt die geopolitischen Interessen der USA. Sie möchten ganz einfach nicht, dass der wichtigste Partner Europa sich auseinander dividieren lässt und sich gegenseitig schwächt, weil das dann, so zumindest Obamas Botschaft, auch die Vereinigten Staaten schwächt.
Sebastian Schöbel in Hannover, wo sich heute Obama, Merkel, Hollande, Cameron und Renzi getroffen haben.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Tagsüber immer so gegen 15:15 in unserem Grünstreifen von 10 bis 18 Uhr. Die Wissensnachrichten und am Abend die spannendsten Meldungen daraus.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Es ist eine Form der Liebe, die in vielen Fällen nicht sein darf. Die Hybristophilie. Menschen, die sich in Kriminelle verlieben, zum Beispiel die Gefängnisaufseherin in den Straftäter. Ein Forscher aus Kanada hat das Phänomen untersucht und geht davon aus, dass es vor allem Frauensache ist. Er schließt darauf unter anderem durch Zahlen aus den USA. Dort geht seinen Angaben nach ein großer Teil der Fälle von sexuellem Fehlverhalten unter dem US-Gefängnispersonal auf das Konto von Frauen. Dabei arbeiten von denen nur wenige im Gefängnis. Insgesamt rechnet der Forscher damit, dass 4% des Gefängnispersonals von Hybristophilie betroffen sein könnten, also Wärter, Sozialarbeiter, Krankenschwestern sowie Lehrer und Psychologen. Aus Sicht des Forschers sind vor allem Situationen gefährlich, in denen sich zum Beispiel ein Psychiater lange mit einem Straftäter unterhält. In solchen Gesprächen kann in seinen Augen auch der Therapeut in gewisser Weise verwundbar sein. Wer süchtig nach Computerspielen wird oder nach Social Media, der könnte damit unbewusst versuchen, eine tiefer liegende Krankheit zu kompensieren. Das meint jedenfalls eine Psychologin von der norwegischen Uni Bergen. Sie hat im Rahmen einer Studie 20.000 Teilnehmern Fragen zu Online-Nutzung und Computerspielsucht gestellt. Und dabei kam raus, dass so eine Sucht besonders häufig bei Leuten auftritt, die an Krankheiten leiden wie der Aufmerksamkeitsstörung ADHS, Zwangsstörungen und an Depressionen. Das könnte laut Studie daran liegen, dass übermäßiges Zocken wie eine Realitätsflucht funktioniert, bei der man Symptome der Krankheiten lindern kann. Also zum Beispiel unangenehme Gefühle unterdrücken oder sich beruhigen, wenn man hibbelig ist. Allerdings gibt es dabei offenbar Geschlechterunterschiede. Nach Angaben der Forscherin entwickeln Männer eher eine Sucht nach Computerspielen, Glücksspiel und Online-Pornos und Frauen werden eher süchtig nach Social Media, SMS und Online-Shopping. Wie sehr können eigentlich Tiere den Klimawandel beeinflussen, vor allem abschwächen? Das hat sich ein internationales Forscherteam gefragt und sich speziell die tropischen Wälder angeschaut. Dabei haben sie herausgefunden, dass besonders größere Tiere eine wichtige Rolle spielen, denn die helfen dabei, Samen von größeren Baumarten zu verbreiten. Und wenn diese Bäume wachsen, dann können sie sehr viel Kohlendioxid speichern. Die Forscher schreiben im Fachmagazin Nature Communications, dass Tiere für die Verbreitung von Baumsamen weltweit unterschiedlich wichtig sind, je nachdem, wo die Wälder liegen. In den Tropen gibt es demnach besonders viele Baumarten, deren Samen vor allem von Tieren verbreitet werden. Und wenn es dann weniger Tiere gibt, wächst auch der Wald weniger und gibt mehr CO2 ab. Guckt man aber zum Beispiel nach Südostasien, dann hängt die Verbreitung der Bäume dort stärker vom Wind ab und von der Schwerkraft. Da ist es also nicht so wichtig, wie viele Tiere zusätzlich die Baumsamen verbreiten.
D-Radio Wissen.
Gerade erst Prince, gestorben mit 57 Jahren. Die Wochen davor waren David Bowie dran, Alan Rickman, das ist der Professor Snape aus den Harry Potter Filmen, Glenn Frey von der Band Eagles, Jazzaro, Roger Cicero war dran. Alles Show- und Musikgrößen, die in 2016 gestorben sind. Dazu kommen Autoren wie Harper Lee, Roger Willemsen, Umberto Eco, Politiker, Ex-UN-Generalsekretär Boutros-Ghali und die FDP-Größen Guido Westerwelle und Hans-Dietrich Genscher. Sterben momentan mehr Promis als sonst? Kommt uns das nur so vor? Pascal Fischer aus dem D-Radio-Wissen-Team hat sich heute mal ja die geballte Todesanzeigen gegeben. Pascal, in 2016 wirklich, wie es im Netz auch heißt, das Ausschaltjahr oder das Jahr, das Arschlochjahr, gerade für Promis, ne?
Ja, das scheint erstmal so, ne? Also zumindest auch für das britische Fernsehen, die BBC oder auch die Zeitung Daily Telegraph. Die haben nämlich festgestellt, sie haben schon jetzt mehr Nachrufe veröffentlicht als in den ersten Jahresquartalen vorher. Doppelt so viel wie vergangenes Jahr, fast fünfmal so viel wie 2012. Jetzt kannst du natürlich sagen, der Begriff Promi ist natürlich schwammig, also damit war gemeint Politiker und Künstler.
Können wir das bestätigen?
Also an reinen Todesfällen würde ich sagen, naja, da steht 2015 dem Jahr 2016 tragisch in nichts nach.
Okay, ja, gib uns alle.
Ja, ich mach mal so den Blumenstrauß auf. Ne? Da sind nämlich auch große Musiker gestorben. Jazzsängerin Natalie Cole, Motorhead, Frontman Lemmy Kilmister, Blueslegende B.B. King. Auch Film und Fernsehen sind ausgeblutet. Es ging Horrorregisseur Wes Craven, Dracula-Darsteller Christopher Lee, Winnetou, auch bekannt als Pierre Brice, Spock a.k.a. Leonard Nimoy. Und die Politik hat natürlich Ex-Kanzler Helmut Schmidt verloren. Die Buchwelt Henning Mankell oder Günter Grass, der Sport-Ex-DFB-Präsident Gerhard Meyer-Vorfelder und Trainer Udo Lattek. Du merkst, ich könnte da noch ewig weitermachen.
Das klingt auch sehr schlimm. Also kein böses Jahr, sondern ein böses Jahrzehnt.
Könnte sein. Die BBC meint nämlich, wer in den 1960er Jahren berühmt geworden ist, der ist jetzt so um die 70. Das ist ein normales Todesalter, gerade für die geburtenstarken Jahrgänge von damals.
Die Babyboomer sterben jetzt.
Yep, here they go. Das sind die zwischen 1946 und 64 Geborenen. Allein in Deutschland sind die Zahlen ja auch ziemlich krass. Ne? 1964, am Ende dieses Babybooms, da hat es hierzulande 1,3 Millionen neue Babys gegeben jährlich. Ein halbes Jahrhundert später, wie sieht's da aus? Na, gerade mal so 715.000. Und das ist ja auch in den USA nicht anders. Ne? Mehr Geburten, mehr potenzielle Stars, noch dazu dann so weltweit. Dann kommt uns das so vor. Die Trauer wird also noch eine gewisse Zeit in Serie gehen. Und dann kommen noch so statistische Ausreißer wie Roger Cicero dazu, ne, der ja eigentlich vor seiner Zeit starb.
Gibt es noch andere Gründe?
Ja, die Medienwelt hat sich einfach verändert. Früher war ja einfach nur, wer berühmt, wer halt in Kino und Fernsehen zu sehen war, findet auch die BBC. Die Unterhaltungsbranche ist ja mächtig gewachsen, ne? In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts inklusive Musikwelt. Hat einfach mehr Stars produziert als früher. Und dann hast du heute ja auch viel mehr Kanäle, so wie Social Media. Dadurch ist der Tod einfach präsenter, ne? Alle teilen was, das wiederholt dann diese Nachricht immer wieder. Dann hast du ständig diesen Eindruck, da stirbt jemand. Mhm.
Fazit von dir, was heißt das jetzt eigentlich für unser Alter, Pascal?
Ja, wir sind ja eher geburtenschwache Jahrgänge. Ne? Das würde dann heißen, irgendwann, wenn die Babyboomer ausgestorben sind sozusagen, da treten unsere Stars dann nicht so drastisch ab. Aber auf der anderen Seite hören wir durch Social Media von immer mehr B-Promi-Toten. Ne? Das Beispiel ist jetzt neuerdings immer die Wrestlerin und Pornostar China mit Y, tot mit 45. So jemand landet sicher nie in der Tagesschau, ist dort auch nie gelandet. Mhm. Aber sowas findet sich auf Facebook. Da droht uns also viel Trauer. Ne? Und wenn dann mehr Zeugungsstreik in Deutschland ist, dann gibt es weniger Promi-Babys und mehr Promi-Tote.
Es sterben tatsächlich mehr Promis als früher, sagt Pascal Fischer in Deradio Wissen.
Deradio Wissen, Redaktionskonferenz.
Es geht noch einfacher, ich sag's euch. Also wenn ihr euch vielleicht schon an Contactless Payment gewöhnt habt mit der Karte, geht ja auch mittlerweile mit dem Handy oder mit der Uhr. Das ist natürlich schon der Hammer. Aber wie wäre es, wenn ihr in einem Fastfood-Restaurant an der Kasse steht und einfach nur noch sagt, hallo, ich bezahle mit Google. Und schon ist der Burger bezahlt. Das geht, zumindest in einigen McDonald's-Testfilialen im Silicon Valley. Der Radiowissen-Korrespondent Wolfgang Stuflesser in Kalifornien hat dieses System ausprobiert. Wolfgang, erklär mal ganz kurz, wie funktioniert das? Also ich brauche nicht mehr irgendwas aus meiner Tasche rausholen, kein Portemonnaie, kein Handy, ich zahle nur mit meiner Anwesenheit.
Ganz genau, mit deinem Gesicht im Grunde. Also du bestellst ganz normal und wenn der Kassierer dir dann den Preis sagt, antwortest du halt ganz brav mit I want to pay with Google. Das ist sozusagen das Zauberwort, das Sesam öffnet dich. Mhm. Es geht allerdings nur, wenn du vorher eine App von Google auf deinem Telefon installierst. Hands-free heißt die, weil du eben ohne Hände bezahlen kannst. Und da musst du dann dein Foto und deine Kreditkarte hinterlegen. Und der Kassierer fragt dann noch nach deinen Initialen. Damit zeigt ihm dann das Kassensystem dein Foto an, das du hinterlegt hast. Und er muss noch bestätigen, dass auch wirklich der Typ von dem Foto vor ihm steht. Und damit ist das Ganze bezahlt. Das Besondere ist halt wirklich, das Smartphone bleibt in der Hosentasche und der Geldbeutel eh.
Aber die müssen ja wissen, dass ich das bin, weil mit RG, Ralf Günther, da könnten ja viele mit RG in dem Laden sein. Das heißt, die wissen schon, dass ich gerade in dieser Filiale bin anhand meines Handys.
Ja, und da war ich auch echt ein bisschen hin und her gerissen. Es ist einerseits super praktisch, aber damit werben sie natürlich auch. Wenn du zum Beispiel im Supermarkt an der Kasse alle Hände voll zu tun hast und musst dann eben nicht noch deine Kreditkarte rausfummeln. Aber das heißt eben auch, dass das Telefon Google natürlich gemeldet hat, dass ich bei McDonald's in Mountain View, also in der Nähe von der Google-Zentrale bin. Dass McDonald's umgekehrt Google natürlich auch gesagt hat, wie viel Geld ich für was gekauft habe. Und dass damit natürlich auch die beiden meine Kreditkartendaten, mein Foto und so weiter austauschen. Also für Datenschützer ist ist das sicher schwierig. Aber klar, diese Daten sind natürlich auch der Grund, warum Google das macht. Dann können sie mir anschließend gezielter, keine Ahnung, Burger-Werbung vorsitzen oder vielleicht auch Fitnessstudios empfehlen, wenn ich das nächste Mal bei Google was im Netz suche.
Wie hat sich das für dich angefühlt? Also ich meine, du sagst ja gerade, dir wurde sehr bewusst, wie viele Daten die über dich gespeichert haben, oder ist es einem mittlerweile egal im Silicon Valley?
Naja, ich denke halt, im Grunde genommen ist es nur eine Stufe mehr, dass halt eben Google noch weiß, was ich tue, aber meine Kreditkartenfirma, gerade hier, wo ich im Grunde genommen vom Kaffee bis zu meiner Stromrechnung alles per Kreditkarte bezahle, die haben mich eh sowas von profiliert. Also ich glaube, die könnten mir schon sagen, wann ich irgendwann Hautkrebs kriege oder keine Ahnung, an Herzinfarkt sterbe, weil die so genau meinen Lebenslauf kennen oder meinen Lebenswandel. Von daher ist es jetzt wirklich nur noch eine Stufe drauf. Es ist halt schon, man muss einfach wie üblich bei diesen Sachen gucken, ist es mir die Datenmenge wert, die ich dafür ausgebe, in Anführungsstrichen, dann ist es klar, ich bezahle mit meinen Daten.
Ist es realistisch, dass dieses System auch irgendwann mal außerhalb des Silicon Valleys eingesetzt wird und dann außerhalb der USA?
Also außerhalb des Silicon Valley sicher, in den USA, da spricht überhaupt nichts dagegen. Was Europa oder Deutschland angeht, da müssten wir mal die hiesigen Datenschutzbeauftragten fragen, was die davon halten. Ich glaube, die hätten da noch ein Wörtchen mitzureden. Aber grundsätzlich, technisch spricht da nichts dagegen. Natürlich muss das Kassensystem das unterstützen, aber sichtlich haben ja große Firmen wie McDonald's Interesse daran. Das Zahlen mit dem Smartphone, du hast ja schon gesagt, dass man so an die Kasse hält, also Android Pay von Google oder Apple Pay oder Samsung Pay, das gibt's ja schon zum Teil in Europa. Also Großbritannien oder Spanien sind da recht weit vorne. Aber das Problem ist, habe ich gelesen, dass sich das für die Kreditkartenfirmen in Europa kaum rechnet. Also Apple verlangt zum Beispiel 0,15% von jeder Zahlung als Gebühr und die EU hat halt die Kreditkartengebühren auf 0,3% begrenzt. Da sagen dann halt manche Kreditkartenfirmen, das lohnt sich nicht mehr.
Wie ist das eigentlich mit dem Trinkgeld? Sage ich dann, ich bezahle mit Google und gebe einen Dollar Trinkgeld?
Das wäre nett, aber das ist zumindest noch nicht eingebaut. Könnte man natürlich machen. Ich zücke dann halt im Zweifelsfall dann doch noch meine Dollarscheine. Oder man gibt später natürlich vielleicht Trinkgeld über die App. Also bei Starbucks ist es zum Beispiel so, da zahle ich meinen Kaffee mit der Apple Watch. Und wenn ich will, kann ich hinterher mit dem Smartphone, da gibt es dann so eine Meldung, Achtung, du kannst jetzt Trinkgeld geben, kann ich eben noch was drauflegen. Ist natürlich die Frage, wie viele das am Ende noch machen. Wenn sich diese bargeldlosen Systeme wirklich durchsetzen, wird es natürlich irgendwann schwer für Straßenmusiker, für Bettler und so weiter. Die sind ja schlicht auf Bargeld angewiesen.
Wolfgang Stuflesser in den USA, der das neue Bezahlsystem von Google ausprobiert hat. Ihr braucht keine Karte, kein Handy, keine Uhr zum Bezahlen. Ihr braucht nur euch selbst, euer Gesicht. Die Radio Wissen, die Redaktionskonferenz am Montagabend mit Ralf Günther. Euch einen schönen Abend. Und Pascal Fischer sagt auch Tschüss, oder?
Tschüssi.
Guck mal, das ging schnell. Danke.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.